David, ein Mensch nach Gottes Herz. Wenn man von ihm was lernen kann, jetzt nehme ich das Ende schon vorweg. Ich meine, ihr könnt ja so tun, als ob er aufs Klo geht und dann bleibt Vater geschwind heim und kann ja sein. Also das Ende habt ihr gehört. Ein Mann, dessen Auf und Ab extrem, ja, einmal ganz nah bei Gott, einmal ein Held, ein Vorbild und dann wieder gesündigt und abgefallen, wo du denkst, wie kann das sein? Aber was man wirklich sehen kann, die Bibel ist voll dieser Psalmen, die sind zum guten Teil von ihm geschrieben. Egal in welcher Situation er war, ist immer wieder zu Gott gekommen. Und das ist für mich beeindruckend und extremst lehrreich. Also die nächste Zeit, die nächsten paar Minuten werde ich kurze Wiederholung machen über die letzte Predigt. David, ein Mensch nach Gottes Herz. Auch den Zahn ziehe ich gleich allen Genderbewegten und Frauenrechtlerinnen. Und wie es heißt, also übrigens, die Bibel sagt es ja schon lange, in Christus gibt es weder Mann noch Frau. Ja, also wenn es hier heißt, ein Mann nach Gottes Herzen, so wird es immer wieder im Neuen Testament gesagt, ein Mann nach Gottes Herzen, da ist natürlich gemeint, ein Mensch nach Gottes Herzen, da sind die Frauen genauso mit dabei. Und in Christus, überleg mal, haben wir schon vor 2000 Jahren rausbekommen, in Christus gibt es weder Mann noch Frau, sondern wir sind eins in ihm. Okay, haben wir das auch behandelt. So, warum jetzt gerade David? Erstens mal, er ist der, das heißt doch von Jesus immer, von dem Messias, er ist der Sohn Davids. Das heißt, Jesus, unser Herr, kommt aus dieser Familienlinie des davidianischen Geschlechts. Das kann ich sagen, naja, kommt vor, irgendwo muss er ja herkommen. Aber man kann ja auch sagen, das kann schon was bedeuten. Er ist der Sohn Davids. Zweitens hat er die Psalmen mit verfasst. Naja, die Psalmen sind halt Lobgesänge und so weiter. Aber es ist nicht nur das. 97 der 150 Psalmen kommen in 23 Büchern des Neuen Testaments, also fast im ganzen Testament werden immer wieder Psalmen zitiert. Sonst von keinem anderen Buch, auch keinem anderen Autor. Davon bezieht sich die Hälfte dieser 97 immer auf den Messias, auf den Sohn Gottes. Ist jetzt alles ein bisschen schnell. Das ist doch auch eine Botschaft. Das heißt, dieser Mann David hat immer wieder vom Messias, der kommen soll, geweissagt. Und die Apostel im Neuen Testament berufen sich immer wieder auf die Psalmen, wenn sie über Auferstehung reden, wenn sie über Sündenvergebung reden und so weiter und so fort. Okay, also es ist doch nicht zu vernachlässigen, man soll nicht überschätzen, was die Psalmen uns bedeuten. Und die sind eben von diesem Mann David geschrieben. Drittens, er ist der Erbauer, wenn man will, Jerusalems. Er hat Nord- und Südreich Israels vereinigt. Den Tempel in Jerusalem hat dann sein Sohn Salomon gebaut, aber wir wissen selber, wie wichtig Tempel im Alten Testament auch heute noch bei den Juden sind. Wenn der Tempel mal gebaut werden sollte und so weiter, Weissagung, wird der Herr wiederkommen. Also er hat den Tempel gebaut, das war ihm wichtig. Und vor allem, wie gesagt, er ist ein Mensch nach Gottes Herzen. Dann beginnen wir jetzt kurz nochmal rekapitulieren, wie er denn dazu wurde. Erstens mal kam der Prophet zu ihm, ich kürze es sehr ab, und wählt ihn aus. Aus zig Söhnen, die da waren, wählt er den Jüngsten, den Unbedeutendsten, einfach die Wahl. Er hat gesagt, du bist jetzt der neue König. Und das erinnert uns eben an das, was Jesus auch gesagt hat, das gilt für die meisten von uns, ich hoffe für alle, wenn man Jesus kennt, ihr habt mich nicht erwählt, ich habe euch erwählt. Zweitens, keiner kommt zum Vater, es sei denn, Jesus zieht ihn. Oder keiner kommt zu Jesus, denn der Vater zieht ihn. Das heißt, wenn du Jesus kennengelernt hast, hat er immer den ersten Schritt gemacht. Dann zweitens, David war ein kleiner Junge, 12, 13, wir sehen es auch gleich in einem Film. Auch das kann doch auch zu uns eine Botschaft sein. Verachte nicht junge Leute und das, was Gott mit ihnen vorhat. Ich bin oft sehr gesegnet worden, was junge Leute sich alles getrauen für Jesus. So, wenn man so alt und gesetzt ist und saturiert, naja, da denkt man, was hat man als einen Ruf zu verlieren? Naja, junge Leute machen was für Jesus, und es passiert halt auch extrem viel. Wir haben jetzt von der Carina gehört, sie wird sicher noch berichten. Beschämend für manche alteingesessenen Christen, gell, sogenannte. Dann drittens, er ist mit Öl gesalbt worden. Die Salbung ist immer im Neuen Testament auch ein Bild für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, von dem sagt Jesus, er wird in euch sein und in euch bleiben. Jeder, der Jesus aufgenommen hat, hat diesen Geist Gottes in sich. Und dieser Geist Gottes kann Großes bewirken. Okay? Also, David hat angefangen als Erwählter, wie wir alle erwählt sind. Wir haben nur Ja gesagt. Er ist als kleines Kind hervorgehoben worden. Und er ist mit dem Heiligen Geist gesalbt worden. Und was ihn dann zusätzlich noch auszeichnet, können wir vielleicht jetzt in dem Filmclip sehen, wenn wir kurz die Rollläden runter machen, er dauert 5 Minuten. Und wir sehen, ich beziehe mich jetzt, also ich vertraue jetzt der Technik. Okay, also ich übersetze dann spontan. Es ist jetzt dieser Kampf, den kennt ja jeder aus Geschichtsunterricht, Religionsunterricht.
Slaves of a nameless God!
Machst du
once again I bring you the challenge of Goliath of Gath.
Okay, also es ist dieser Kampf gegen Goliath. Und man denkt, ha, was für ein Riesenheld dieser David. Naja, in ihm hat schon was gebrannt. Und jetzt sehen wir, schauen wir uns das kurz an, es ist ohne Untertitel und ich übersetze es dann spontan auf Deutsch. Aber vielleicht verstehen es auch die meisten. Okay, los geht's, Entschuldigung.
Slaves of a nameless God, once again I bring you the challenge of Goliath of Gath.
Also ich bringe euch jetzt die Herausforderung des Goliath. Ihr seid Sklaven eines unbekannten, kraftlosen Gottes.
Where is your trust?
Wo vertraut ihr auf diesen komischen Gott? Es heißt doch, er soll Berge versetzen können, aber er kann nicht mal einen einzigen finden, dieser komische Gott, der bereit ist, für ihn zu kämpfen. Wir haben euch schon oft herausgefordert und 6-mal an 6 Tagen ist kein einziger gekommen und wollte für diesen Gott kämpfen. Sende doch einen Kämpfer und der gewinnt, hat dann die ganze Schlacht gewonnen.
What is your answer?
Wo ist eure Antwort? Was sagt ihr dazu?
Then let all the world bear witness. There is no God in Israel.
Und jetzt dann bekennen, die ganze Welt wird jetzt wissen und als Zeuge aufstehen, in Israel gibt es keinen Gott, Gott existiert gar nicht.
Feed your flesh to the fowls of the air.
Ich werde dein Fleisch den Vögeln des Himmels zum Essen geben. da können wir Stopp machen. Ja, den Film kann man sicher, wir haben ihn daheim, den kann man sicher auch mal ausleihen. Er ist sehenswert, natürlich ein bisschen Hollywood gestylt, gemacht. Um was es mir jetzt ging, ich hoffe, es ist genug rübergekommen. Das ist eine geistliche Sache gewesen, habt ihr das gemerkt? Es geht nicht nur, dass ein kleiner Held, ich meine, so kann man es verkaufen, gell? Und das sagen ja auch die Psychologen und so weiter, glaube an dich, dann kannst du Berge versetzen. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Die Botschaft ist, da ist jemand, der konnte nicht zulassen, dass ein Ungläubiger den Gott Israels verspottet. Und es war wirklich ein geistlicher Kampf. Und wir stehen eben auch in diesem Kampf. Und ihr habt es ja selber gehört. Ist kein einziger da, der für diesen Gott, der wohl gar nicht existiert, sich bereit erklärt, sich hinzugeben. Es gibt keinen Gott in Israel. Und das hat David eben aufgewühlt. Und das natürlich, ich habe schon mal gesagt, aber es stimmt wohl, mit diesen Schleudern kannst du wirklich töten. Das ist so, die fliegen 200 bis 300 Meter. Okay. Es ist ein geistlicher Kampf. Und was mir bei David eben so gut gefällt, bevor ich es vergesse, sage ich aber das andere zuerst. Es klappt nicht immer auf den ersten Wurf. Bei euch und bei mir im Glauben ist oft auch so. Wir probieren was, machen was und dann haut es halt doch nicht so hin. Man muss oft auch gegen Ängste durchhalten und dranbleiben. Und auch wenn es noch schlimmer kommt, dann bleib halt nochmal dran. Das kann man von David lernen, aber auch diese absolute Identifikation mit dem Volk Gottes. Ist kein Gott in Israel? Ich hoffe wirklich, dass wenn wir uns hier treffen, dass das keine so eine religiöse Sache wird. Einmal am Sonntag befriedigt man seine religiösen Bedürfnisse und man geht wieder heim und lebt sein Leben. Sondern wie wichtig ist dir wirklich der Ruf Gottes und die Gemeinde Gottes weltweit? Ist jetzt ein bisschen kritisch, aber kann man sich ja mal fragen. Das zweite ist, David ging es halt auch um Gott. Und er ist dann auch recht frech geworden. Er sagt ja diesen Philister jetzt im Film aber nicht. Wer ist dieser unbeschnittene Philister da, der es wagt, Gott anzuklagen oder anzugreifen? Lass uns auch das nochmal als Rekapitulation. Auch das ist ja eine innere Einstellung, dass wir wirklich sagen, nee, ich bin auch mal frech, ich stehe auch mal, widerstehe auch mal Mächten und Angriffen und vertraue ganz frech auf Gott und sage es den Leuten dann auch oder dem Feind. Dann eben feiert David diesen Riesensieg und wird dann auch zum echten Held. Man singt Lieder über ihn, Frauen himmeln ihn an. Und Saul, der echte König, der aber auch zu feige war, wird neidisch und beginnt, ihn zu verfolgen. Aber zunächst nochmal zum Sieg. Und das ist halt auch Davids Herz. Psalm 59, ihr werdet manche Psalmen zitieren, ihr braucht es nicht nachschlagen, Psalm 59. Ich aber will von deiner Macht singen und des Morgens rühmen deine Güte. Denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not. Meine Stärke, dir will ich Lob singen, denn Gott ist mein Schutz, mein gnädiger Gott. Und ich frage mich auch, wir haben hier jetzt vier Zeugnisse gehabt, alle Leute, denen es gar nicht so toll ging, wenn man es mal genau anschaut. Gott hat ihn aber, auch beim Siegfried, über Jahrzehnte bis heute immer die Treue gehalten. Ich frage mich schon, was machen Leute, die Gott nicht kennen? Und durch diese ganzen Dinge durchgehen. Was passiert? Du wirst zynisch, du wirst vielleicht bitter. Es ist dein Schicksal oder irgendjemand wird es immer schuld sein, Hauptsache du nicht und so weiter. Was machen Leute ohne Gott? Eigentlich traurig. David wusste aber, dieser Sieg ist Gottes Sieg. Und das macht ihn, finde ich, groß. Was wir dann daraus lernen können im Neuen Testament, der Sieg ist ja schon vollbracht. Jesus hat die Gewalten und Mächte und die ganzen teuflischen Scharen besiegt und lächerlich gemacht. Ihr könnt es nachlesen, Kolosser 2,15. Er hat die Gewalten und Mächte besiegt und hat sie in einem Triumphzug quasi an der Nase durch den Himmel geführt. Satan ist besiegt, obwohl seine Macht hier auf Erden noch erheblich ist, aber es ist ein besiegter Feind. Ihr könnt euch eigentlich als Bild vielleicht einprägen, so wie Goliath da auf die Nase gefallen ist, so ähnlich ist es auch Satan gegangen. Er wurde aus dem Himmel, ja, also, gehen wir nicht auf eine, er ist besiegt, alles ist vollbracht. Dann noch die letzte Wiederholungsstelle und wir werden sicher kürzen. David hat schon vorher angefangen, permanent Gott zu loben und zu preisen. Ich finde, auch das kann man von ihm lernen. Er war jemand, den dann, das war so bekannt, dass er ein guter Sänger und Musiker ist, dass man ihn geholt hat, um vor dem König ein bisschen abzurocken. Und auch das finde ich ja sehr beeindruckend bei David. Als junger Mann war er schon geübt und auch das, ich glaube, das kann auch für manche, kann das hilfreich sein. Ein Psalm David, Psalm 108. Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harfe, ich will das Morgenruhig wecken. Ich will dir danken, Herr, unter allen Völkern. Denn deine Gnade ist so reich und deine Güte reicht über alle Himmel und so weiter und so fort. Also, um was es mir geht, er hat sich auch zusammenreißen müssen. Er schreibt nicht, ich lobe Gott, sondern ich will. Und wenn ich manche meiner Gebete anhöre, oder auch von uns in Klammern, wie schnell sind wir doch beim Bitten und in der Regel für irgendein Zeugs, das ich halt gern hätte, gell? Aber David muss sich auch am Riemen reißen und sagen, ich will dich loben, Herr, in allen Situationen. Ich will dich loben. Wach auf, meine Seele. Er spricht zu sich selber, Seele, Psyche. Wach auf, Psyche. Du sollst Gott loben. Ich glaube, das kann für manche schon ein Schlüssel sein. Und dann erst wird ihm klar, denn deine Güte reicht so weit. Dann ist es ihm klar. Wenn man dann so in einer gewissen Stimmung ist, dann kommen einem erst Wahrheiten in den Kopf. Gottes Güte reicht, so weit die Wolken gehen. Aber man muss wollen. So, und jetzt zum eigentlichen Teil. Wie so manche das hier auch erlebt haben, zu der Wüste. Ich setze jetzt nicht viel voraus, nur dass man eben weiß, David wird zum Held Israels, das Volk will ihn zum König haben. Und der alte König verfolgt ihn, und zwar aufs Übelste. Und dann habe ich mir schon gedacht, und es scheint ja zu bestätigen, manche von uns müssen auch ab und zu in die Wüste. Manche Wüsten dauern lang, chronische Krankheiten, familiäre Situationen, die sind nicht durch einen Gottesdienst und auch nicht durch ein Gebet und auch nicht durch Seelsorge und so weiter sofort behebbar. Manchmal müssen wir in Wüsten rein, denn Gott braucht manchmal uns alleine. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo man viel zu wenig Privatsphäre hat, viel zu wenig Zeit mit sich und eben dann auch Gott. Manchmal ist auch Einsamkeit gut. Es gibt Leute, die sind in keiner Partnerschaft, die haben auch nicht viele Freunde. Manchmal ist es aber auch gut, denn wir brauchen Zeiten, um uns selber erkennen zu lernen und auch Gott tiefer kennenzulernen. Der dritte Grund, warum wir in Wüsten sein können, das ist mir auf der Fahrt hierher so klar geworden, so schön der Gottesdienst heute ist und so weiter und auch bald war, wir leben nicht in dieser Welt, wir sind nicht von dieser Welt. Mir ist das viel zu wenig bewusst oft, beim Alltag und was man so alles hat. Wir sind aus dem Bereich dieser Welt herausgerettet worden. Gell? Wir leben zwar in einem extremen Wohlstand, es bröckelt immer wieder und kriselt, aber Jesus hat uns aus dem Machtbereich Satans rausgerettet. Und dass wir uns hier nicht so ganz heimisch fühlen, Ich hoffe, es ist so. Denn wir gehören nicht hierher. Je älter du wirst, erinnere ich mich gerade an eine ganz tolle Schwester, die haben wir besucht vor einem halben Jahr. Und dann haben wir auch gesagt, hey, machst dies und das. Und sagt sie, nee du, ich bin jetzt schon so alt, ich lasse es. Ich möchte mich vorbereiten auf das, wo ich hingehe. Und es ist sehr beeindruckend, was macht jemand, der Jesus nicht kennt. Wir sind nicht von dieser Welt und deswegen ist es kein Wunder, dass wir manchmal angegriffen werden. Oder einfach so Dinge zusammenkommen, wo man denkt, hey, ist das komisch. Anderen geht es doch so gut. Ja, und das Dritte auch, der Vierte, Satan greift natürlich auch an. Satan greift an und lässt uns natürlich nicht immer nur auf Wolke 7 schweben. Und David hat es natürlich gekannt. Ich zitiere Psalm 4. Und auch das, ich meine, ich finde es sehr beeindruckend, als Mann, gell, als Kriegsheld, er sagt Folgendes. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Er, und ich meine diese Psalmen, ich meine Kulturgut, er hat es geschrieben auch für andere. Er hat zugegeben, dass er Angst hat. Ich meine, es gibt ja ganze Berufsstände, die davon leben. Aber versteht ihr, das einfach mal zuzugeben, Herr, ich habe Angst. Das kann sehr gut tun. Auch vor Menschen, denn Gott will ja Ängste nehmen. Gilt auch für Männer, fand ich ermutigend. Und in so Wüstenzeiten, da kommen eben auch solche Gedanken, die kommen dir nicht. Wenn du nicht auch durch Tiefes gegangen bist, warum sollte Gott dir dann auch sowas offenbaren? Psalm 145, 14. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Das ist das Wort Gottes. Und jetzt haben wir heute viel Input gehabt, von Weissagungen, von Zeugnissen. Aber das ist, nimmt auch das vielleicht mit, wenn du gerade in einer Wüstensituation bist. Der Herr hält alle, die da fallen. Und noch eins, der Herr ist nahe allen, Vers 18, die ihn anrufen. Allen, die ihn ernstlich anrufen. Also ruf ihn an, auch nachher daheim. Wir gehen nachher auseinander. Und hoffentlich hast du Zeit, ohne WhatsApp und YouTube zu checken und süße Rottweiler-Babys und so weiter. Ich gucke immer gern Comedy. Irgendein Schmarrn. Aber lasst uns Zeit mit dem Herrn haben und ihm unsere Ängste bekennen. Weiter zur Flucht und zur Wüste, wir kennen ja die ganzen Geschichten. Er läuft dann dem Saul hinterher, Saul läuft ihm hinterher mit der ganzen Streitmacht. Um David sammeln sich Unzufriedene, Rebellen, Leute, die kein Land hatten und so weiter. Er baut sich dann so kleine Privatarmee auf und erlebt viel Verfolgung und verfasst dann folgenden Psalm. In der Wüste, in der Trockenheit, in der Zeit, wo er sich Gott nicht nahe fühlen könnte. Ich zitiere 1 bis 6. Hört bitte geneigt zu. Es ist, glaube ich, schon wichtig. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz. Dass ich gewiss nicht fallen werde. Wie lange stellt ihr einem nach und wollt ihn morden? Sie denken nur daran, ihn zu stürzen, haben Gefallen an Lügen. Mit dem Mund fluchen sie mir und mein Herz ist betrübt. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung, mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. So was erlebst du bloß in Zeiten der Dürre. Und dann kannst du das auch mit Sicherheit bekennen, mit einem ganz anderen Background. Zwing dich auch, wenn es denn sein muss, wirklich mal vor Gott zur Ruhe zu kommen und vor dem Herrn Stille zu haben. Ist auch jetzt in dieser Vorbereitung wie jeder andere auch. Man hat tausend Sachen zu tun. Das Schwerste ist, für mich wirklich auf die Knie zu gehen und sagen, Herr, segne du es. Sei dabei. Lieber lese ich nochmal irgendeinen Artikel oder einen fünften Psalm und schaue noch eine Predigt an. Aber das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist wirklich, zum Herrn zu kommen. Und bei ihm, und das hat David eben gemacht, das hat ihn ausgezeichnet, neben all den Dingen, die er gedreht hat. Vielleicht kommen wir noch zu einem und dann können wir auch. So, das ist auch nochmal so ein Punkt, gilt für mich und für manche andere. David war eins klar, er wird von einer finsteren Macht bedrängt, aber es werden auch Menschen, und hier der Psalm 56. Sei mir gnädig, denn Menschen stellen mir nach, täglich bekämpfen und bedrängen sie mich. Die meisten sind im Berufsleben, haben mit Menschen zu tun. Es gibt, das wäre was für mich, in der irgendein blödes Inserat. Die 10 besten Jobs, wo sie keine Kollegen haben, gut bezahlt und da heißt super, Ivan, wo ist die Nummer? Nee, also mir geht es wirklich so, wenn in der Regel hast du doch mit irgendeinem oder einer Probleme. Ja, genau, und die alle mit dir und so weiter. Gell? Wir wissen, wovon wir reden. Gell? Aber es ist auch so, wir werden auch verfolgt. Und sei mir gnädig, Herr, denn mir stellen Menschen nach. Er hat Angst vor Menschen gehabt. Und doch, ich will Gottes Wort rühmen, auf Gott will ich hoffen, mich nicht fürchten. Ich habe mir das oft gesagt, was können mir Menschen tun? Menschen können grausam sein, aber David ist dahin durchgebrochen zu wissen, was können Menschen einem wirklich antun. In den Sprüchen heißt es, die Furcht vor Menschen ist eine Geißel. Und jetzt, ich kenne das sehr gut, was das heißt. Und dann die einzige Lösung, die mir hilft. Aber die, die auf den Herrn harren, werden Hilfe bekommen. Oder werden nicht zu Schanden werden. Die geduldig, das ist doch das, wenn du Angst hast vor Menschen. Ich hätte mir nie vorstellen können, hier zu stehen vor Jahren. Auf keinen Fall. Aber die auf den Herrn harren, die werden nicht zu Schanden werden. Und was können einem Menschen tun? So, und dann kommen wir zum letzten Abteil. Mir gefällt die Stelle einfach. Dann David grutzte durch die Wüste rum. Hier mal eine Quelle, dort eine. Seine Soldaten sind mit ihm. Okay. Und jetzt, das ist ja der Hammer. Jetzt kommt er zum König von Achish. In Gat, G-A-T. Und das ist feindes Land. Er wird so bedrängt von seinem Verfolger Saul, dass er sich sogar ins Feindesland aufmacht und dort Schutz sucht. Okay, und dann kommt er zum König von Achish. Und Gat, das ist der Stamm, aus dem der Goliath daherkommt. Überleg mal, was in dem Mann vorgegangen sein und was für eine Angst. Du hast dermaßen Angst vor deinem Verfolger, dass du dich in die Hand derer begibst, die du vor Jahrzehnten oder vor Jahren besiegt hast. Also da muss doch, das kann man nicht sagen, dass der keine Angst hatte. Und jetzt wendet er einen Trick an. Ja, und dann wird er noch verflucht und so. Und David nahm sich diese Worte derer, die ihn verfolgt haben, zu Herzen, nämlich Sauls, und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gat. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und rannte gegen Pfosten und Pforten des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. So Angst hat er gehabt, dass man ihn, er wollte nicht mal identifiziert werden, hat dann so getan, als ob er verrückt geworden wäre und sabbert da vor sich hin. Gell, überleg mal, was in dem Mann vorgegangen ist, welche Angst. Und da steht mein Lieblingsvers, da sprach Achish zu seinen Großen, Ihr seht ja, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum habt ihr ihn zu mir gebracht? Habe ich zu wenig Wahnsinnige um mich herum? Das finde ich ganz gut. Ich meine, Idioten hat es genug, aber jetzt kommt auch noch der. Gell? Überleg doch mal, also dieser ist doch schon der Hammer, oder?
Steht ah.
1. Samuel 21, 15 und 16. Das kann man ja mal im Job anwenden. Habe ich nicht genug Wahnsinnige? Das wäre gar nicht gefragt. Gell? So, und jetzt passt auf, das ist einer der Höhepunkte. In dieser Situation später schreibt er einen Psalm. Psalm 34. Überschrift: Unter Gottes Schutz von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser von sich trieb und er wegging. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er und befreite er mich. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und sowas erlebst du natürlich nur. Ich meine, er hat schon ein Ding getrieben. Er hat sie nicht hingesetzt und hat gebetet und gefastet und ein Gebetstreffen einberufen, sondern er hat schon was gemacht. Ich meine, der hat sich wahnsinnig gestellt und wirklich da rumgesabbert und gegen die Wand gelaufen. Aber danach ist ihm klar geworden, letztendlich hat ihn Gott bewahrt. Ich denke auch, das kann ermutigend sein, wenn man dazu neigt, naja, auch wenn Probleme da sind, sie selber in die Hand zu nehmen und vielleicht ohne Gottes Hilfe irgendwas zu drehen. David hat sich nicht gescheut, das dann auf Gott zu beziehen und Gott danach doch zu danken. Gott hilft manchmal in ganz komischen Dingen oder durch Komisches. Und in diesen Wüstensituationen, da passt auch Psalm 23. Das hat er da erlebt und den würde ich gerne noch mit euch lesen. Und dann sind wir schon beim Ende. Ich glaube, den kennt jeder und trotzdem ist es gut, dass wir es auditiv nochmal hören. Ich weiß jetzt nicht die Übersetzung, ich lese es einfach laut vor für die, die hinten sind. Es passt auch zu all dem, was wir heute gesagt haben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Auch da wieder diese Wüstenerfahrung. Jesus hat gesagt, von unserem Leib werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Die Vögel werden sich unter unseren sozusagen, gell, wenn der Baum gut bewässert ist, werden wir auch anderen weitergeben können von diesem Wasser. Der Herr wird uns auf grüner Aue lagern. Gell? Das Bild ist ja eindeutig gewesen, eingängig. Er erquickt meine Seele. Erquickt, hat man heute Morgen gehabt. Er motiviert uns. Wie hast du gesagt? Die Seele, du hast ein Wort benutzt. Er erfrischt unsere Seele. Er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, ich fürchte kein Unglück. Wir werden in Täler kommen, das Leben ist nun mal so. Jeder von euch war schon in Tälern, er wird auch in welche kommen. Aber fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, alle Tage meines Lebens oder lebenslang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen. Sowas kann man bloß in der Wüste erfahren. David hat es erlebt, durchlebt. Und wir dürfen darauf vertrauen. Ich glaube, es hilft auch, mir hat es oft geholfen, ich habe manche Psalmen auch auswendig gelernt. Und wenn Satan angreift, dann kann man doch, hat man ein bisschen was im Köcher. Davids Leben geht noch weiter, es gibt dann auch noch einen dritten Teil, aber lasst uns hier abschließen. Ich fasse kurz zusammen. Ohne jetzt euch Angst zu machen, aber die Weissagung ging ja auch ein bisschen in die Richtung. Rechne mit Wüstenzeiten und wenn sie da sind, suche Gott. Nochmal, es ist nichts zu sagen gegen Seelsorge und gegen geistlichen Beistand, gegen Gemeindeversammlungen, aber es wird eine Zeit kommen, leider bei jedem, du wirst eines Tages allein vor Gott stehen. Und es ist doch besser, ihn jetzt kennenzulernen, ihn jetzt zu suchen, ihn jetzt zu finden. Suche ihn. Wenn du Menschenfurcht hast, wenn du Ängste hast, vertraue ihm. Wenn du dazu neigst, wie David, dir selber zu helfen und irgendwelche Dinge zu drehen, Gott kann auch darin sein und dir helfen. Aber vor allem, und das sieht man dieser Fülle zum Psalmen, wo du auch drin steckst, in Sieg, David hat seine Siege auf Gott bezogen, in tiefsten Niederlagen, bleib in Beziehung mit ihm. Und vielleicht noch den letzten Vers, und den finde ich auch ganz toll, das sagt viel über David aus. Einmal haben die Feinde das ganze Heerlager von ihm verwüstet, Frau und Kinder entführt und den Rest ermordet, alles vier erschlagen. Da hockt er da und sieht die rauchenden Trümmer. Und hier steht 1. Samuel 30, 6 und David geriet von seinen eigenen Leuten in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, seine eigenen Leute und jeder wegen seines Sohnes und seiner Tochter. Und jetzt kommt's. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wie immer das bei dir klappt, ob durch Lobpreis, durch Bibellesen, durch Gebet, durch alle drei, durch vier vielleicht, stärke dich in deinem Gott. Das kann man von David lernen. Und suche ihn wirklich ernsthaft. Und natürlich, wenn jetzt Nöte da sind, kann man gern noch füreinander beten und uns beistehen. Aber lass uns das von David mitnehmen. In keiner Situation auf und ab des Lebens hat er die Beziehung zu Gott abgebrochen. Und Gott ist immer da. Wir haben in der Weissagung gehört, der Vorhang ist zerrissen. Wir können jederzeit direkt zum Vater kommen und er freut sich. Ja, das wünsche ich jedem. Amen.
Amen. Vielen Dank, Frank, für deine anschauliche Predigt. Mit so einem Skript könnte ich nicht predigen. Wahnsinn, wie du das machst. Vielen, vielen Dank. Das war sehr anschaulich. Stehen wir auf und dann würde ich noch ein Segensgebet zum Abschluss sprechen. Guter Gott,